Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins Wasserreich Brandenburg. Wir laufen ein Stück auf dem 66-Seen-Wanderweg und sehen ein paar der Seen. Am schönen Scharmützelsee halten wir länger, denn hier liegt das noble Bad Saro. Wir schnappen uns die Picknicktasche und machen Rast im Grün. Mit einem Ranger beobachten wir die Vogelwelt und wir betreten auch den Kalk Canyon. Alles dank dieser Menschen.
Ja, hi, hier ist Jenny vom Seenland Oder Spree.
Mein Name ist Silvia Bartosch.
Der Gästeführer Lutz Werner begrüßt auf der Storkower Burg.
Hallo ihr Lieben, ich bin Fine Schuld und leite heute die Radioreise.
Ich bin Stine Danziger vom Fährhaus in Woltersdorf, direkt am schönen Kalksee gelegen.
Frank Schaal, ich bin Museumsdirektor der Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf.
Hallo, mein Name ist Ellen Rusig.
Mein Name ist Angela Grablei.
Und mein Name ist Theresa Schwalbe.
Mensch, so viele Begegnungen. Keine Zeit vergeuden, gleich geht's los im schönen Brandenburg, wo der rote Adler hochfliegt. Also viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es in das Land, in dem der rote Adler hochfliegt. Das Land mit viel Sand und Heide und vor allem mit vielen Seen. Diesmal also Urlaub in der wasserreichsten Region Brandenburgs, im Seenland Oder Spree. Man kann auch sagen, im Wasserreich Brandenburg. Mit diesem Schatz hat die Natur hier wirklich die Region belohnt und lockt deswegen viele Wassersportfans an die Seen und Flüsse. Wir erleben heute kleine und große Badeseen, traumhafte Seeblicke und verträumte Bachläufe. Dazu Wälder und Felder. Das Ganze entdecken wir zu Fuß auf dem 66-Seen-Wanderweg. Weit ab der Großstadt Berlin und doch direkt vor der Haustüre von Spree-Athen bewegen wir uns heute östlich bis südöstlich von Berlin. Unsere erste Etappe ist die sogenannte Spätaufsteher-Tour, wo ich ja schon im Frühtau zu Berge war. Warum, sagt uns gleich Jennifer Ehm vom Tourismusverband, und mit ihr verschaffen wir uns den Panoramablick von oben auf dieses gesamte Seenland, auf die Märkische Heide und den Märkischen Sand.
Wir befinden uns jetzt direkt in den Raunschen Bergen am Rauner Aussichtsturm. Also es gab wohl schon immer hier Aussichtstürme, auch aus Holz, aus verschiedensten Materialien, aber wurden halt auch immer wieder abgerissen aus verschiedensten Gründen. Und der Heimatverein hat sich halt dafür eingesetzt, dass es wieder so eine Ausblicksmöglichkeit gibt. Und es ist wirklich hier der höchste Aussichtspunkt des 66-Seen-Wanderweges.
Wie hoch ist der Turm?
Der Turm ist 40 Meter, knapp 40 Meter.
Aber schon sehr markant, er ist frei. Liegend. Man läuft also über eine Wendeltreppe hoch. Ich habe es auch nicht ganz geschafft, weil im Alter ein bisschen Höhenangst.
Ja. Ja, es wackelt schon oben ziemlich. Also da ist schon ein bisschen Bewegung, sage ich mal. Obwohl ja eigentlich relativ windstill ist, ist oben schon ein bisschen Bewegung. Man muss schon da ein bisschen höhentauglich sein.
Ich glaube, der bewegt sich auch durch die eigene Bewegung. Da
schwingt
so etwas mit.
Genau,
ja,
genau.
Man schaut halt durch diese Stufen durch das Gitter nach unten.
Ja. Das ist natürlich auch nicht so einfach, ja, weil man immer den Boden sieht unter den Füßen. Aber wenn man oben ist, hat man einen fantastischen Blick einerseits auf den Scharmützelsee. Dann kann man bis zum Tropical Island gucken. Man sieht diese Silhouette, ne, von dieser Halle. Wir konnten jetzt das Zementwerk in Rüdersdorf sehen, vom C-Max, die großen Türme. Ne. Wir konnten den Fürstenwalder Dom sehr gut erkennen. Bei ganz guter Sicht kann man auch so die Skyline von Berlin erkennen. Das war jetzt nicht ganz so auszumachen.
Nicht ganz, aber man sieht sonst den Fernsehturm auf und zu.
Ja, genau. Und ansonsten guckt man halt über schöne märkische Wälder.
Genau, märkische Heide, märkischer Sand. Und wahrscheinlich Richtung Osten sehr viel Wald bis fast zur polnischen Grenze.
Genau, also man kann schon sehr, sehr weit blicken.
Die Tour heißt ja Spätaufsteher-Tour. Woher kam der Name?
Das sind so neu konzipierte Touren. Da haben wir uns so als Zielgruppe die Berliner überlegt, auch ein bisschen jüngere Generation. Ne? Wandern ist ja sehr im Trend. Ne? Früher hat es vielleicht so ein verstaubtes Image gehabt und jetzt sind auch viele Jugendliche oder junge Erwachsene auf die Idee gekommen, Mensch, man kann ja mal seine Region per Fuß entdecken. Und da sind wir so auf die Idee gekommen, wir bieten mal was dem jüngeren Berliner Publikum, die halt am Wochenende doch noch ausschlafen wollen, so bis 10, 11 und sich dann überlegen, Mensch, ich würde aber doch noch gerne ein kleines Abenteuer erleben, da ist doch dieses Brandenburg vor unserer Haustür, ja. Und dann hat man die Möglichkeit, mit unseren Touren, die wir konzipiert haben, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, kurze Anfahrtswege zu haben und dann zum Beispiel jetzt hier noch so eine Tour Wenn man jetzt bis Fürstenwalde zum Beispiel mit der Regionalbahn fahren würde, da fährt man von Berlin vom Alexanderplatz 40 Minuten, dann ist man da. Und dann kann man quasi von Fürstenwalde aus durch die Rauner Berge bis nach Saro wandern. Das würde man so an einem Nachmittag schaffen. Dann könnte man noch den Abend in Saro ausklingen lassen. Und so haben wir verschiedenste Touren in unserem ganzen touristischen Gebiet, also auch in der Märkischen Schweiz, im Oderbruch und hier bei uns quasi Berliner Umland sozusagen konzipiert.
Und auf jeden Fall hat man weniger Menschen hier als im Grunewald, als im Plenterwald oder am Müggelsee.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also hier ist noch wirklich unberührte Natur. Sicherlich haben wir jetzt auch schon mehr Gäste und Touristen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Aber hier hat man doch noch seine Ruhe, sag ich mal. Und ja, findet hier noch ein ruhiges Plätzchen, wo man sich erholen kann. Im Herbst findet man auch den einen oder anderen Pilz natürlich, ne, den man als Trophäe mit nach Hause nehmen kann.
Wir haben eben schon so ein Pärchen gesehen, was mit dem holzgeflochtenen Korb in den Wald reingegangen ist. Ja, wie man es früher als Kind gemacht hat mit den Eltern.
Genau, also das ist ja auch eine beliebte Freizeitbeschäftigung im Herbst. Ne? Und am Wochenende muss man schon, glaube ich, zeitig sein, dass man noch Pilze findet.
Was sollte man noch hier sehen im Gebiet Raunsche Berge?
Genau, neben dem Aussichtsturm sind natürlich die berühmten Markgrafensteine. Ne? Das sind halt Riesenfindlinge, die sollen hier aus der letzten Eiszeit aus Skandinavien angetragen worden sein. Und das sind ja riesige Kolosse, ich glaube 280 Tonnen schwer. Und das sind die größten Findlinge Norddeutschlands auch wohl. Und das ist schon beeindruckend.
Brandenburger Land. Heute Urlaub in der grünen großen Lunge von Berlin und gleich in einem feinen Seebad der Berliner. Muss nicht die Ostsee sein, nicht nur Zingst und Usedom, nein, geht auch viel näher am Scharmützelsee in Bad Saro. Brandenburg, hier kommst du hin und willst nicht weg. Ja, gut verständlich bei so viel Natur. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute im Wasserreich Brandenburg. Wir erreichen Bad Saro, den Kurort am Märkischen Meer, besser bekannt als Scharmützelsee. An dessen Ufer erheben sich prächtige Villen aus der Gründerzeit. Moderne Prachthäuser liegen hier wie an einer Perlenkette aneinandergereiht. Sie lassen die Atmosphäre der 1920er und 30er Jahre ein wenig erahnen. Das war die Zeit, als gut Betuchte, vor allem die aus Berlin, an der Seepromenade flanierten. Viel Sonne im Sommer und das Moor sorgten für ein gutes Klima und machten eben Bad Saro zu einem Zentrum der heilenden Moorbäder gegen unter anderem Gelenkschmerzen, Stress, sehr gut, Nervenprobleme oder auch Rheuma. Angela Grablei führt uns nun durch Bad Saro.
Herzlich willkommen, liebe Gäste von Bad Saro. Heute starten wir hier vor dem alten Moorbad, dem heutigen Saro-Zentrum. Also hier, wo wir heute stehen, müssen Sie sich vorstellen, 1881, als Fontane hier durch die Gegend kam, da war hier Wald, da war hier noch nichts weiter. Da wurde in den Rauner Bergen unweit von hier Braunkohle und Ton abgebaut. Alles für die große Stadt Berlin, denn wir haben die Anbindung über den Wasserweg nach Berlin schon seit Ende des 18. Jahrhunderts. Fontane, der hier 1881 des Wegs kam, der war auf der Suche nach Zeugen und Zeichen des Rittergeschlechts der Löschebrands, die hier ursprünglich gesiedelt haben am Nordufer des Sees. Auf dem Gut Saro hieß es damals, dem heutigen Eibenhof. Ja, er hat nichts gefunden und sein Kutscher, der hat ihm auch gesagt, Saro kenne ich, da ist nichts. Und Pisco kenne ich auch, da ist gar nichts. Das ist natürlich heute alles ganz anders. Das hat man natürlich einer Entwicklung zu verdanken, die wir heute auch wieder beobachten. Es begab sich nämlich im Jahre 1904, dass der Landrat von Beeskow mit dem Direktor der Berliner Landbank AG zusammentraf, dem Hofkamerad Hermann Paschke. Die Sonne wird geschienen haben, als der da langfuhr, der Direktor der Landbank AG. Und dann hatte der sofort Dollarzeichen in Augen wahrscheinlich, weil die waren ja auch im Immobiliengeschäft aktiv. Und ja, er hatte die Idee, hier muss man doch was machen können für reiche, großstadtmüde Berliner. Ja, gesagt, getan. 1904 war diese Begegnung. 1905 kauften die das Gut Saro, 1906 Pisco und dann auch noch Silberberg, da wo heute das Arosa ist. Und dann wurde die Villenkolonie konzipiert, auch genau wie heute. Man zeichnete auf dem Reißbrett quasi auf, wie man sich das dachte. Bis hin dazu, dass eben alle öffentlichen Plätze und der Kurpark später, dann auch die Uferpromenade, alles wurde von einem damals sehr berühmten Landschaftsarchitekten Ludwig Lesser konzipiert. Und der war sozusagen ein Dreamteam auch mit dem prominentesten Häuserarchitekten, der dann hier seine Fußstapfen hinterlassen hat, nämlich Emil Kopp, später auch sein Sohn Ernst Kopp. Und die beiden haben zusammen die Vision gehabt, Natur, See, das soll alles im Vordergrund bleiben.
Wir sind ja hier am Scharmützelsee. Woher kommt denn der Name Scharmützelsee? Hat es mit Scharmützel zu tun, also mit dem Gefecht oder was Ähnlichem?
Nein. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Geschichten. Die wahrscheinlich wahrste ist, dass es aus dem Slawischen kommt, von dem Wort Skormützeli, was so viel heißt wie trübes Wasser, weil er ist zeitweise relativ trüb. Im Moment haben wir ganz gute Sichtweiten, glaube ich, aber es gibt Phasen, ist auch biologisch zu erklären, wo er relativ trüb ist. Das ist die Geschichte, die ich am meisten glaube. Also meine Schwiegermutter hat ihren Kindern immer erzählt, da waren zwei Geschwister, die sich immer gestritten haben. Deshalb heißt der so, ne? Man kann das natürlich auch verwenden in der Erziehung. Aber es hat mit Scharmützel eigentlich nichts zu tun. So, hier haben wir einen schönen Blick auf das sogenannte Maxim-Gorki-Haus. Wie ich finde, eins der schönsten Beispiele für die Vielfalt unserer Villenarchitektur. Es heißt Maxim-Gorki-Haus und hat doch mit Maxim-Gorki eigentlich gar nichts zu tun. Außer, dass zu DDR-Zeiten hier mal eine kleine Maxim-Gorki-Ausstellung drin war. Denn der Dichter hat 1922, 23 hier mal 9 Monate gekurt. Es mutet russisch an, ist es aber gar nicht. Es ist ein skandinavisches Fertigteilhaus. Es ist heute in privatem Besitz, hat auch im Garten eine kleine Ferienwohnung, aber wie ich finde, eben ein schönes Beispiel für unsere bunte Villenvielfalt. Gerade diese kleine Kirche, glaube ich, hat ihren besonderen Charme, denke ich, und ist auch ganz beliebt heute noch als Hochzeitskirche. Und das berühmteste Hochzeitspaar, das wir hier hatten, waren Max Schmeling und Anni Ondra, die 1933 hier geheiratet haben.
Was hat der Boxer vom Leben der Welt? Das muss er meiden, was ihm grad gefällt. Sucht er sich manchmal fürs Herz einen Schanz, hat er im Ring keinen Platz.
Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein.
Und das war auch die erste Hochzeit mit Glockengeläut hier. Denn für die Glocke musste man denn doch noch ein bisschen sammeln. Da hatte es im ersten Anlauf nicht gereicht. Auch für eine Orgel nicht. Und auch die Bestuhlung musste man sich erstmal borgen aus dem Hospiz zur Furche. Aber irgendwann kam das dann alles in die Gänge.
Unterwegs mit Angela Grabley in Bad Saarow. Die sogenannte Traumgehäusetour führt zu den interessantesten Gebäuden in diesem Kurort am Scharmützelsee. Hier ist Urlaub immer garantiert. In der Radioreise mit Alexander Tauscher aus Bad Saarow vor den Toren von Berlin. Vor uns waren einige Promis hier gewesen. Zum Beispiel der Dichter Maxim Gorki, der Regisseur Ernst Lubitsch oder auch der Boxer Max Schmeling. Den Anfang machte ein Sanatorium, dann kam das Moorbad hinzu und so entwickelte sich Bad Saarow zu einem Kurort der Spitzenklasse. Denn Bad Saarow hat 2 hochwertige Heilmittel, die Moorwiesen und die Katharinenquelle. An den Scharmützelsee grenzt der große Kurpark mit Badestrand im Sommer und wunderbarer Naturkulisse zu jeder Jahreszeit. Das lockt Gäste aus nah und fern und vor allem natürlich die Spree-Athener an. Sobald der Lenz kommt, kommen auch die Gäste aus der Hauptstadt.
Das ist der Frühling, das ist der Frühling, das ist der Frühling von Berlin.
Ursprünglich war Saarow nur für die Sommerfrische gedacht, von Kurort keine Rede. Aber im Jahr 1911 entdeckte man heilkräftiges Moor in den Wierichwiesen. Ja, gesagt, getan. Damals ging alles ziemlich flott. 1911 Moor entdeckt, 1914 war das Moorbad fertiggestellt. Also man gründete eine Moorbad GmbH, baute das Moorbad und dann sollte es losgehen. Aber 1914, alle wissen, Erster Weltkrieg, also die Pläne gingen dann nicht ganz so auf. Die ersten Patienten waren rheumakranke Offiziere. Aber nichtsdestotrotz, man betrieb es weiter und 1918 hat man bereits schon umgebaut. Und mittlerweile waren aber auch Pensionen und Kurhäuser entstanden im Ort, sodass man die Apartments nicht mehr brauchte und baute um die Räume zu Behandlungsräumen für Elektro- und Hydrotherapie. Dann ging es so richtig los 1919, als der Urgroßvater meines Mannes hier in den Ort kam. Der war Internist und war in Woltersdorf in einer Kurklinik vorher tätig und hat dann hier den dirigierenden Arzt des Moorbades gemacht, so hieß es damals. Und da berichtet man von einem ziemlichen Aufschwung des Kurwesens, was natürlich auch mit der Zeit nach dem Krieg zu tun hatte. Es gab auch viel zu kurieren, muss man dazu sagen. Und 1926 erst hat man unsere Sohlequelle entdeckt, die heute sozusagen das Hauptmittel in der Therme ist, ne? In dem Sohlewasser, in dem alle so gerne sich aufhalten, schwimmen, fliegen.
Fräulein, wollen wir baden gehen? Baden gehen wäre wunderschön. Ich hätte mal so gern gesehen, sind sie nass genauso schön. Wenn sie dann noch schöner sind, wäre ich vor lauter Liebe blind. Reizend wäre ein Rendezvous, ohne Mut und ohne Schuh.
Der Scharmützelsee ist also der größte, sagen wir, der zweitgrößte offiziell, weil der Schwielochsee noch ein bisschen größer ist mit allen kleinen Anhängen, die er hat.
Der größte in Brandenburg?
In Brandenburg, genau. Und er ist 11,5 Kilometer lang, an der breitesten Stelle 1,5 Kilometer breit und damit ein wunderbares Segelrevier. Geschaffen wurde er in der letzten großen Eiszeit durch die Gletscher, die hier durchs Land gezogen sind, denen wir ja auch unsere großen Findlinge in den Rauner Bergen zu verdanken haben. Ja, und Sie sehen, heute haben wir 18,7 Grad Luft, 17 Grad Wassertemperatur.
Geht noch, ja.
Geht noch. Also ich war heute früh drin, es geht noch. Und die Sichttiefe ist auch wunderbar, wenn Sie hier im Südbecken 550 und hier 210, ist völlig in Ordnung.
Ist alles Sandstrand hier überall, ne?
Nee, überall nicht. Wir haben aber im Gegensatz zu vielen anderen Seen viele öffentliche Badestellen noch rundherum. Also immer mal Zugänge, die übrigens auch auf den Gartenarchitekten Ludwig Lesser zurückgehen, der bei der Konzipierung der Villenkolonie darauf geachtet hat, dass mindestens alle 300 Meter ein öffentlicher Seezugang bleibt. Also nicht das ganze Ufer rundweg zugebaut wird. Und hier stehen wir jetzt natürlich am historischen Seebad. Das ist mit Sandstrand. Das gehörte damals eben auch zur Bäderarchitektur, dass man so ein Seebad hat mit Umkleidekabinen und auch mit Wohnung für den Bademeister übrigens im Dachgeschoss. Und das Seebad wird heute der Strand noch betrieben. Die Gebäude allerdings sind heute ein Restaurant.
Das sieht noch gut aus in der weißen Farbe, also die Bäderarchitektur. Und wie schaut es mit der Seenschifffahrt aus? Gibt es hier Verbindungen einfach als Rundfahrten oder auch quer über den See, als Linienfahrten?
Es gibt Linienfahrten, die aber eine Rundfahrt quasi sind. 4 Dampfer verkehren auf dem See. Eine Rundfahrt dauert 2 Stunden. 11 Anliegestellen gibt es, sodass man zwischendurch auch aus- und einsteigen kann. Und sozusagen immer Land und Wasser wechseln kann. Man kann auch auf Anmeldung das Fahrrad mitnehmen. Den Dampferverkehr gibt es schon seit 1904. Damit begann überhaupt auch der Ausflugsverkehr hierher.
Viele DDR-Bürger werden es noch kennen. Scharmützelsee war ein sehr, sehr beliebtes FDGB-Erholungsziel. Also man muss es den Hörern am besten erklären, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund.
Nicht nur das, jeder Betrieb hatte ja quasi eigene Ferienheime. Also nicht alles über die Gewerkschaft, sondern auch die Betriebe selbst haben hier Ferienheime gehabt. Kinderferienlager gab es hier, ich glaube mindestens 3 rundherum, dann das große Jugenderholungszentrum in Wendeschrietz. Also es war ja offizielle Politik aus Bad Saarow und der Gegend um den Scharmützelsee, das Bad der Werktätigen zu machen, also wirklich für die Erholung der Werktätigen und auch als Alternative zur Ostsee. Konnten ja nicht alle gleichzeitig zur Ostsee fahren.
Die Bäume im Wald am Scharmützelsee natürlich. Ja, ein Rundgang durch Bad Saarow mit Angela Grablei. Sie ist die Vorsitzende des Gästeführervereins dieses Kurortes. Einmal im Jahr gibt es hier in Bad Saarow sogar den Gästeführertag, dann mit kleinen Konzerten, mit Live-Musik an verschiedenen Orten unter dem Motto: Da liegt Musik drin. Wälder, Seen und Natur. Das ist Brandenburg pur. Und mittendrin die Radioreise. Alexander Tauscher am Mikrofon freut sich wie Bolle. Viele Schlösser, Guts- und Herrenhäuser mit zum Teil auch idyllischen Parks sind über das gesamte Seenland oder Spree verstreut. Ein großer Teil dieser Anlagen, in denen auch Landschaftsgärtner und Baumeister wie zum Beispiel Lené oder Schinkel ihre Spuren hinterlassen hatten, sind für Besucher frei zugänglich. Und in ausgewählten Schlossparks, da können Gäste auch gefüllte Picknickkörbe bestellen. Die werden nicht von den Schlossherren gefüllt, sondern von Hoteliers oder auch Gastronomen. Eine Idee, die die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland Oder Spree, Ellen Russig, mitentwickelt hatte. Ich habe mit ihr gemeinsam sehr genüsslich einen schönen Picknickkorb geleert.
Jeden Sonntag früh um 5 machen wir eine Radparty. Ich hab Mieze und der Stange und der Paula die Marie.
Für mich passt so Regionalität, regionale Produkte und die schönsten Plätze zusammen zu Urlaub. Haben überlegt, dass da regionale Produkte drin sein sollen, dass es besondere Angebote sind und immer den Ort, an dem man das Picknick macht, auch verkörpern soll. Und wir haben dann noch überlegt, wo sind die schönsten Picknickplätze. Und das haben wir zusammengeführt. Und jetzt sind 22 Orte entstanden in der Region, wo man sein Picknick abholen kann, sein Picknick genießen. Und wir verraten dem, der seinen Picknickkorb bestellt hat, die schönsten Orte, wo wir Picknick machen würden.
Also ich komme in Bad Saro an und dann suche ich mir einen Ort raus oder ich erfahre, wo es einen Ort gibt, wo ich einen Picknickkorb bekomme?
Also wir bewerben das auf unserer Internetseite und die Betriebe bewerben es auf ihrer Internetseite. Und wir haben auch dazu noch Flyer gemacht und Postkarten, sodass man auf verschiedenen Wegen einen Zugang dazu hat. Man muss die Picknickkörbe vorher bestellen. Wenn man als Tagesgast kommt, sollte man natürlich meistens 2 Tage vorher anrufen und dann seinen Picknickkorb bestellen und holt man den ab. Bei einigen Betrieben ist es so, dass man den Korb dann wieder zurückbringt mit dem Geschirr und das, was übrig ist. Bei anderen ist es so, ich hole mir meinen Korb und der gehört mir dann. Dann kann ich eben meinen Picknickkorb und meine Picknickdecke auch mit nach Hause nehmen. Und jeder kann dann einem für sich raussuchen, was passt zu mir. Will ich vegetarisch? Will ich einen Wanderproviant?
Was wäre so ein regionales Produkt von hier?
Also zum Beispiel, jetzt heute haben wir den Picknickkorb, den die Saro-Therme macht. Da ist es zum Beispiel so, die backen in ihrer Brotbacksauna selbst Brot mit Salz aus der Sohle, die hier ja in Bad Saro gefördert wird. Und da ist zum Beispiel so ein regionales Produkt, dieses selbstgebackene Brot, aber auch Brotaufstriche, die sie selbst machen. Wir haben ja hier in Bad Saro den ältesten Demeterhof Deutschlands, Marienhöhe, das dann eben Quark oder auch Käse davon aus der Region hier ist. Das sind zum Beispiel hier die Dinge.
Ach, Obst, Gemüse sicher auch.
Also Obst, Gemüse kommt natürlich immer auf die Jahreszeit an. Hier in Rauen gibt es zum Beispiel einen Obsthof, wo man Äpfel bekommen kann. Wir haben zum Beispiel auch ein Weingut, wo man dann andere Partner haben, zum Beispiel Neuzelle. Die haben dann eben Wein vom Neuzeller Weinberg und ihre Dinge, die sie dort haben. Und da unsere Region ist ja auch ganz schön groß. Und dann haben wir eben in dem einen Picknickkorb Produkte aus dem Oderbruch und aus dem anderen eben den regionalen Wein hier aus der Region.
Ja. 22 Picknickplätze inzwischen, ja?
Ja.
Was wären so besonders schöne Spots, die du empfehlen würdest zum Picknicken? Wir sind jetzt ja hier vor dem Saro-Zentrum, ist auch schön, aber vielleicht will man ja noch mehr in die Natur reingehen.
Also für mich selbst zum Beispiel sind unsere Schlossparks. Wir haben ja auch Schlösser und Herrenhäuser und wenn man dann in so einem Schlosspark sitzt und sein Picknick macht, also ich sag mal in Neuhardenberg oder am Kloster Neuzelle, das ist sozusagen für mich so ein Platz, wo ich sage, da kann ich Kraft schöpfen, wenn man in dem Klostergarten sitzt und in die Weite der Landschaft guckt und dann bei besonderen Köstlichkeiten eben seinen Tag verbringt. Aber zum Beispiel auch im Schlossgut Alt-Landsberg. Oder wer einen Seeblick will, kann hier in Bad Saro zum Beispiel in Freilich am See, an der anderen Seeseite am Sizilienpark, seinen Picknickkorb holen und den Abend am See genießen und den Sonnenuntergang. Also ich habe schon so meine Favoriten, aber bei 22 sind so mindestens 21 für mich Lieblingsorte.
Sollen ja auch geheim bleiben. Hier knallen die Sektkorken, das ist eine Hochzeitsgruppe im Hintergrund. Diese Schlösser und Herrenhäuser gibt es ja in MV auch. Die sind sehr toll zum Teil restauriert worden in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, seit der Wende.
Ja, hier sind die auch restauriert worden. Viele sind die Schlossparks auch sehr schön dazu, also auch besondere Schlossparks. Hier ist ja immer der Landadel auch schon aus Berlin rausgekommen. Und dazu haben wir zum Beispiel eine Fahrradtour gemacht, die Märkische Schlössertour, wo man entlang der Schlösser und Herrenhäuser dann fahren kann. In vielen der Schlösser kann man auch übernachten. Sehr herrschaftlich. Also sind auch so Lieblingsziele, wo man auch mit dem Fahrrad die Region erkunden kann.
Wie wär's, wenn wir mal Picknick machen? Ich hol schon mal die Picknicksachen. Du bestimmst den Picknickort und schon fahren wir zum Picknick fort. Den Korb für unser Picknick schlepp ich ganz allein zum Picknickteppich. Denn du sollst beim Picknick ruhen und weiter nichts als Picknick tun.
Ein klein wenig Brot, Wurst und Käse aus diesem Picknickkorb habe ich mir aufgehoben. Auch eine kleine Flasche Wasser. Denn es geht weiter, Schritt für Schritt auf dem 66-Seen-Wanderweg. Uns erwartet der Sonnenaufgang an einem der traumhaften Seen. Außerdem ein Riesen-Canyon, der Filmstars aus Übersee anlockte. Und ein Ranger, mit dem wir auf Streife gehen. Das alles Urlaub heute im Wasserreich Brandenburg. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir unterwegs auf dem 66-Seen-Wanderweg im schönen Bundesland Brandenburg. Der See ist mit einem blauen Punkt auf weißem Grund gekennzeichnet. Er führt durch 8 Regionalparks und 3 Naturparks und passiert weit mehr als nur 66 Seen, was ja ohnehin schon sehr viel wäre. Ich bin mit Pine Schulz vom Tourismusverband Seenland oder Spree eine kleine Etappe gelaufen entlang des Kalksees. Der See ist wirklich nur exemplarisch genannt für die vielen im Wasserreich Brandenburg. Auch der schöne Beetsee ist eine Reise wert, meint der Berliner Frank Zander.
Und in Brandenburg auf dem Beetsee, da steht ein Äppelkran. Und darin sitzt Fritze Bullmann drin mit seinem Angelkram. Und darin sitzt Fritze Bullmann drin mit seinem Angelkram.
Der 66-Seen-Weg ist circa 400 Kilometer lang und verläuft einmal um komplett Berlin durch ganz Brandenburg. Das sind insgesamt 17 Etappen, die man so in circa 20 Tagen schaffen kann, wenn man ambitionierte Läuferin ist oder Läufer.
Was sind die Höhepunkte? Welche Seen sind unter anderem dabei?
Bei uns in der Region vor allem zum Beispiel der Scharmützelsee in Bad Saro. Läuft aber auch durch andere Regionen wie zum Beispiel Potsdam.
Sind die Seen unterschiedlich? Man kann ja nie alle 66 Seen auf einer Reise erleben. Was würdest du empfehlen, um vielleicht so einen guten Durchschnitt zu erleben und mal die prägnantesten Seen zu sehen?
Mein Lieblingsabschnitt ist zwischen Woltersdorf und Hangelsberg. Vor allem, weil dort die Löcknitz lang fließt und dort ein ganz uriger Wald ist und der See dort so richtig schön sich durch die Landschaft schlängelt und der ganze Weg auch entlang der Löcknitz verläuft.
Wie schaut es mit Baden aus? Sind das alles Badeseen, wo man auch spontan reinspringen kann im Sommer?
Überwiegend. Zum Beispiel heute der Kalksee, bei dem wir vorbeilaufen, ist auf jeden Fall, hat sehr, sehr viele Bademöglichkeiten und auch der Straußsee in Strausberg. Dort sind halt auch sehr, sehr viele Bademöglichkeiten. Wir laufen heute den Abschnitt zwischen Strausberg und Woltersdorf, der circa 22 Kilometer umfasst. In Woltersdorf sehen wir zum Beispiel die Liebesquelle, wo sich dann die Wanderer Trinkwasser auffüllen können. Und ein anderes Highlight ist dann zum Beispiel die Schleuse in Woltersdorf, die es seit 1913 gibt und dort halt das abgebaute Kalk transportiert hat.
Das heißt, wenn ich hier mit dem Boot von Berlin ins Brandenburgische fahre, komme ich unter anderem an der Schleuse in Woltersdorf vorbei?
Genau. Die Schleuse ist zwischen dem Flackensee und dem Kalksee.
Kalksee ja auch das Ziel unserer heutigen Etappe.
Der Kalksee hat deshalb seinen Namen aufgrund der Region von Rüdersdorf, weil hier so viel Kalk abgebaut wurde und deshalb sozusagen der Kalksee.
Fritze Bollmann wollte angeln, dabei fiel die Angelin. Fritze Bollmann wollte langen, dabei fiel er selber rin.
Pech für Fritze Bollmann. Glück für uns, dass Stine Danzinger ihren Fisch bereits bekommen hat. Sie leitet das Fährhaus am Kalksee. Ich traf mich ganz früh am Morgen mit ihr, noch vor Sonnenaufgang, am Ufer des Sees.
Wir haben die Heinitzforelle auf der Karte. Die beziehen wir vom Fischer aus dem Nachbarort und die werden gezüchtet in der Quelle des Rüdersdorfer Tagebaus.
Der Name Heinitzforelle kommt von woher?
Vom Heinitzsee. Ja, früher gab es den Heinitzsee, den gibt es ja schon ganz, ganz viele Jahre nicht mehr. Ich kenne das früher noch von meinem Papa, der da früher baden war. Das war ein ganz klarer See, sehr, sehr tief, wo man bis auf den Grund schauen konnte. Und in den 60er Jahren wurde der rege genutzt von der Jugend damals.
Und jetzt hier, wir sehen ja auch Kajaks gibt es hier, also Zweier-Kajaks. Mhm. Und auch, weiß ich nicht, Motorboote, Segelboote.
Ja, hier ist im Sommer gut was los bei uns auf dem See. Wir selber vermieten 2 Kajaks, die hauptsächlich Hausgäste nutzen. Aber auch wenn jemand anderes das möchte, kann er sich die gerne mal abholen. Und Motorboote, ja, dafür ist die Steganlage etwas klein, aber kann man in der Umgebung mieten und dann eben zu uns kommen und bei uns speisen, zum Beispiel zum Mittag.
Jetzt haben wir den frühen Morgen so kurz vor 7 und ein wunderbares Vogelkonzert im Hintergrund. Die Sonne geht gleich auf, wenn Sie mal den Blick beschreiben hier.
Also jetzt gerade wird es schon sehr hell, so eine halbe Stunde vorher erstreckt sich das über die Waldfront, die wir gegenüber haben, in einem schönen Orangeton. Und wenn man dann noch ja, das Vogelkonzert im Hintergrund hat und hier vielleicht noch mit einer Tasse Kaffee am Wasser sitzt, kann man sehr gut in den Morgen starten.
Genauso auch abends, wenn Sonne untergegangen ist hier, eine besondere Atmosphäre.
Im Herbst besonders schön, weil die Waldfront gegenüber in den schönen Herbstfarben erstrahlt. Aber am Abend, wenn das Wetter mitspielt, ist das immer eine tolle Geschichte.
Ist Sie noch etwas Besonderes hier, diesen Blick morgens und jetzt, ich finde es so beeindruckend, dieses Vogelkonzert.
Gott, man arbeitet so lange schon hier. Was ist dann noch besonders? Gut, ja, ich nutze das relativ selten morgens. Heute ist mal ein Tag, wo ich mit Ihnen jetzt hier stehen kann. Ja, und das so ein bisschen mitgenieße. Und ich finde es schön, dass morgens der See noch so ruhig ist. Ja, gerade in den Sommermonaten ist es schön, wenn er morgens noch so schön ruhig ist, weil am Tag dann eben durch Motorboote oder auch ja, Wassersportler ist der See ordentlich belebt. Und das hat natürlich auch seinen Charme, aber morgens, wenn alles ruhig ist, ist das besonders nett.
Die Gäste, die zu Ihnen kommen, sind das Gäste, die für ein verlängertes Wochenende kommen? Oder machen ja manche auch 2 Wochen Urlaub?
Das eher weniger. Wir haben weniger Urlauber. Wenn, dann sind es hauptsächlich Geschäftsreisende, die 1-2 Nächte bleiben, Seminargruppen auch für 1-2 Nächte. Oder Gäste hauptsächlich aus Berlin, die auch mal raus möchten. So, also für 2-3 Tage einen kleinen Wanderurlaub einlegen. Wir haben ja den 66-Seen-Wanderweg auch. Oder Fahrradtouristen, die das auch gerne annehmen und 1 für 2 Nächte dann bei uns bleiben.
Wie man in Berlin sagt, aus dem Modderdreck raus, ja. Aus der Stinkluft raus. Ja.
Richtig, genau so ist es ja. Einfach mal in die Ruhe, ja. Ja, und dadurch, dass man ja mit 1/2 Stunde gut aus Berlin raus ist und dann hier ist, ist das ja, so ein guter Ausgleich dann.
Endlich Urlaub! Zieh die Badehose aus, komm und mach dir nicht da raus. Hier am Nacktstrand geht man ohne. Scheint die Sonne auf den Bauch und auf andere Stellen auch. Bist du bald ne Kaffeebohne.
Ja, Oliver Wolfgang Grohner am Nacktstrand. Nicht am Kalksee, aber es findet sich für Freunde der Freikörperkultur sicher auch ein kleines Plätzchen im großen Wasserreich Brandenburg. Hier ist Rias, richtiger Inhalt auf Sendung. Ganz viel Erholung heute im Wasserreich Brandenburg. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das Brandenburger Tor oder das Olympiastadion in Berlin, aber auch das Schloss Sanssouci in Potsdam haben eines gemeinsam. Denn viele wichtige Bauwerke in Berlin und Brandenburg wurden mit Kalkstein aus Rüdersdorf gebaut. Vor rund 800 Jahren wurde der erste Kalkstein am Ostrand von Berlin gebrochen und später galt Rüdersdorf als Baustofflieferant von Berlin. Bis heute ist der Tagebau aktiv und das Zementwerk exportiert Rüdersdorfer Zement in alle Welt. Naja, das klingt nicht sehr sexy für eine Urlaubssendung, gebe ich zu, wenn es hier nicht in Rüdersdorf etwas Außergewöhnliches zu sehen gäbe, für Urlauber auch. Denn diese alten Industrieanlagen sind spektakulär in der Ansicht und sind ein Teil eines großen Industriedenkmals im Museumspark Rüdersdorf. Frank Schaal ist der Direktor dieses riesigen Museums unter freiem Himmel. Mit Blick auf eine Landschaft, die er selbst als Grand Canyon bezeichnet und sogar den Begriff Hollywood der 20er Jahre verwendet.
Kinostar, du sehst um tausender Mädchen, Kinostar, Idol der heutigen Zeit. Meterhoch verkünden die kleinsten Städtchen deinen Ruhm, deine Schönheit, deine Unvergleichbarkeit. Kinostar, du Abgott dieses Jahrhunderts, jeder wünscht an deiner Stelle zu sein.
Hier war früher das Hollywood der 20er Jahre gewesen.
Hier ist einer der ersten deutschen Spielfilme gedreht worden. Witzigerweise hieß der Buchholzens Abenteuer im Hochgebirge. Als natürlich die Berliner Filmindustrie, die damals bei weitem noch nicht so finanziell ausgestattet war und auch Reisezeiten natürlich immer sehr, sehr teuer waren, haben sie sich hier einen Filmstandort rausgesucht, um Hochgebirge nachzumachen. Und das kann man eben in unserem Tagebau sehr, sehr gut machen.
Es waren auch Stars wie Hans Albers, die hier gedreht haben.
Hans Albers hat hier gedreht. Ja, in den 20er Jahren wurden hier Monumentalfilme wie das Indische Grabmal zum Beispiel gedreht. Also hier wurden riesige Kulissen aufgebaut, die unglaubliche Wirkung hier auch erzielen konnten. Hier war auch zu DDR-Zeiten sehr viel los, weil der DDR-Winnetou, der Gojko Mitic, der hat hier mehrere Filme in Teilen gedreht, weil hier diese Wildwest-Atmosphäre in unserem Kalk Canyon aufgebaut werden konnte.
Also die Stars kamen damals von der UFA in Babelsberg, beziehungsweise später von der DEFA in Babelsberg direkt hierher zum Außendreh nach Rüdersdorf.
So ist es ja. Das war wirklich eine teilweise Wildwestlandschaft. Und wenn man in den Tagebau reinguckt, dann sieht man ja eben dieses besondere Ambiente, das wirklich so aussieht, als wäre man gerade in Arizona oder Utah unterwegs.
Deswegen nennen Sie es Kalk Canyon. Ob das übertrieben, untertrieben ist, ein riesen Canyon.
Also der Canyon ist über 4 Kilometer lang, an der breitesten Stelle 1,1 Kilometer breit, hat eine topografische Höhe von über 100 Metern und man findet hier sogar den tiefsten Bodenstand von ganz Brandenburg, nämlich bei minus 55 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Und deshalb muss hier auch permanent Wasser ausgepumpt werden, sonst wäre wieder ein schöner See hier.
Aus dem Kalkstein sind ja historische, auch bedeutende, sehr bekannte Gebäude hervorgegangen. Berliner Dom auch von hier?
Ja, der Berliner Dom, also ist nicht komplett aus Rüdersdorfer Kalkstein, aber ein Teil ist auch im Berliner Dom verbaut aus Rüdersdorf.
Es ist ja wirklich ein sehr, sehr komplexes Parkerlebnis, eines der größten Industrieparks, der die Industriegeschichte von Jahrhunderten zusammenfasst. Der größte hier im Norden Deutschlands zumindest oder im Nordosten.
Nicht der größte, also das ist der Ziegeleipark in Mildenberg, mit dem wir eng zusammenarbeiten, wo halt das Thema Tonziegel im Vordergrund steht. Bei uns ist es eben die Kalksteinverarbeitung. Aber wir sind 17 Hektar groß, also hier kann man schon den ganzen Tag verbringen, ohne sich zu langweilen.
Was erwartet den Besucher? Man kommt hinein, sieht erstmal eine Burg, die wie eine Ritterburg aussieht auf den ersten Blick.
Ja, aber diese Ritterburg entpuppt sich dann beim näheren Hinsehen eben als diese Kalköfen, die ja auch eine ganz besondere Bedeutung für Rüdersdorf haben, weil sie wurden hier weiterentwickelt und deshalb nennt man sie auch Rüdersdorfer Öfen und zwar in der ganzen Welt. Die werden zwar hier in Rüdersdorf Rumfordöfen genannt, weil ein Engländer, der Benjamin Thompson, Earl of Rumford, hat das Grundprinzip dieser speziellen Öfen entwickelt und wir nennen sie deshalb nach dem Erfinder.
Und es ist ein riesiges Gewässernetz auch, was damit zusammenhängt. Sie pumpen sehr viel Wasser hinein, aber haben wir unterirdisch, überirdisch sehr viel Wasser hier?
Der Tagebau wäre längst geflutet, wenn man nicht permanent ihn auspumpen würde. Jährlich werden rund 12 Millionen Kubikmeter Wasser aus diesem Tagebau herausgepumpt, also Grundwasser plus Oberflächenwasser, das hier dann direkt in den Krienhafen eingepumpt wird. Der Krienhafen ist mit dem Strausberger Mühlenfließ verbunden, das dann in Woltersdorf durch die Schleuse getrennt wird und dort in den Flakensee übergeht. Und aus dem Flakensee ist man direkt im Mögelsee und damit im Berliner Gewässersystem. Sie können also theoretisch sogar von Nord- und Ostsee direkt mit dem Boot hier nach Rüdersdorf kommen. Wir haben eine Schiffsanlegestelle, dort können 69 Meter lange Schiffe anlanden und wir haben einen Sportbootanleger, wo man mit dem eigenen Boot hier hinkommen kann.
Was sollte man in Rüdersdorf noch gesehen haben? Was macht den Charme dieser Gemeinde aus?
Ja, unser Kulturhaus, das ist auch ein riesiges Gebäude aus den 1950er Jahren, das zu DDR-Zeiten dem Volk geschenkt wurde. Der Bau als solcher ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil er sieht noch so ein bisschen aus wie die Karl-Marx-Allee in Berlin, also einen ganz speziellen architektonischen Charme.
Sonst ist Rüdersdorf ja ein wenig im Schatten auch von Berlin. Man kennt es mal vom Berliner Ring, man sieht die Abfahrt, man wusste vielleicht, dass hier diese Anlage besteht, aber es ist eher doch ein unentdeckter Ort. Ja.
Wir können noch Gäste gebrauchen, von daher kommen Sie ruhig nach Rüdersdorf. Aber es ist schon ein toller Ort und jeder, der hier ist, der mag diesen Ort auch, weil es eine ganz besondere Aura hier hat.
Und darum geb ich Rüdersdorf als Heimat niemals auf.
Rüdersdorf ist die Wahlheimat von Frank Schaal. Er stammt aus der Eifel, also kam von ganz weit im Westen, ganz weit rüber nach Osten. Ich grüße ganz herzlich aus dem Bundesland Brandenburg. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise nach dem Motto: Berlin ist eine Reise wert, aber das Umland ebenso. Südöstlich der Hauptstadt liegt die Großschauener Seenkette mit dem Großschauener See, dem Schweriner See, dem Großen Wochosee, dem Selchower See sowie dem Bukersee. Dieses Gebiet ist eines der wichtigsten Flachwasserseengebiete Europas mit breiten Ufern, die Lebensraum für viele bedrohte Pflanzen und Tierarten bieten. Deswegen ist dieses Gebiet inzwischen auch Naturschutzgebiet und wurde Anfang der 2000er Jahre von der Heinz-Sielmann-Stiftung erworben. Wir starten nun eine kleine Wanderung an der Fischerei Köllnitz auf einem rund 3 Kilometer langen Naturlehrpfad. Vom Namen her passend zu den vielen Vögeln begleitet uns Naturranger Theresa Schwalbe.
Wir wandern jetzt von Köllnitz aus auf dem Naturerlebnispfad entlang des großen Selchower Sees und großen Schauener Sees zum Aussichtsturm.
Und werden schauen, was wir an Tierwelt haben, denn diese Seen werden ja umringt von Schilf und anderem und wir haben da eine besondere Fauna und Flora. Was kann uns erwarten?
Also es gibt vor allem zur Zugzeit im Herbst größere Ansammlungen von Gänsen und auch Kranichen und auch von nicht nur von Graugänsen, die ja auch hier heimisch sind, sondern auch von den nordischen Gänsen, den Blästgänsen und den Saatgänsen, die hier auf der Wasserfläche übernachten und auch auf den umliegenden Wiesen und Ackerflächen nach Nahrung suchen.
Große Vögel, wir haben den Fischadler zum Beispiel.
Genau, wir haben hier den Fischadler, der hier jagt und auch hier im Bereich brütet auf den Hochspannungsmasten. Wir haben den Seeadler und auch zum Beispiel die Rohrdommel.
Die Rohrdommel, die kennt man nicht unbedingt. Was ist das für ein Vogel?
Also die Rohrdommel ist eine Reiherart. Muss man sich so vorstellen, so etwas kleiner als ein Graureiher, aber sehr kompakt und so bräunlich gefärbt. Und bekommt man eigentlich kaum zu sehen. Da muss man schon sehr Glück haben, weil die im Röhricht wohnt, wie der Name schon sagt, und dort ihr Nest baut und dort auch jagt.
Die Kraniche ziehen die ja auch von Nord nach Süd, machen Station nochmal bei Ihnen?
Die machen hier Zwischenstationen, fressen sich hier ein bisschen Winterspeck an sozusagen, übernachten hier auch an den Gewässerufern und fliegen zum Teil weiter, zum Teil bleiben sie aber auch schon in milden Wintern hier.
Und Ihre Aufgabe als Ranger ist es, einfach zu schauen, ob die Population noch in dem Bestand ist, ob sich was verändert hat oder was würden Sie sagen, ist Ihre Hauptfunktion?
Also wir Ranger haben verschiedene Aufgabenbereiche. Das ist ganz klar zum einen das Monitoring, also die Dokumentation und Beobachtung von bestimmten Tier- und Pflanzenarten hier im Naturpark. Aber wir bieten auch Führungen an, machen viel Umweltbildung, gehen an die Schulen, an die Kitas, machen Ausstellungen und letztlich auch die Schutzgebietsbetreuung ist ein wichtiges Thema. Also wir gucken auch vor Ort, ob die Schutzgebietsbestimmungen eingehalten werden.
Wie intakt ist die Natur hier im Gebiet Großschauener Seen aus Ihrer Sicht?
Also es ist ja ein sehr großräumiges Schutzgebiet hier mit einer großen Wasserfläche, die relativ ungestört ist und dadurch auch diesen Vogelarten, der Rohrdommel zum Beispiel, hier Lebensraum bietet. Und insofern haben wir hier schon mit der Rohrdommel zum Beispiel einen ganz guten Bestand von bis zu 10 rufenden Männchen hier jede Saison.
Ist das ein Schilfgürtel oder was umgibt die Seen?
Das ist ein Saum aus Schilfröhricht und landseitig schließt sich meist noch so ein feuchter Erlenbruchwald an.
Das heißt, es ist auch kein Badesee, also die Seen sind nicht alle zum Baden freigegeben?
Also es ist so, dass jeder See eine Badestelle hat, meistens auf Höhe der Dörfer, wo man offiziell baden gehen kann, aber auch nur dort. Ansonsten ist die Seenkette auch nicht so sehr zum Baden geeignet und wir haben hier im Naturpark über 100 Seen und da gibt es auf jeden Fall Seen, die auch deutlich besser geeignet sind zum Baden.
Wir haben ja auch gleich noch die Kölnitzer Fischerstuben, das heißt auch fischreiche Seen?
Auch fischreiche Seen, auf jeden Fall. Man kann hier Fisch essen gehen nach der Wanderung zum Beispiel und sich wieder stärken.
Was für Fische sind heimisch hier in den Seen?
Die Gewässer werden ja besetzt mit Fisch sozusagen, also das ist ja bewirtschaftet. Also es gibt Bleie, Zander, Hecht, ja, also leckere Speisefische.
Ihre Aufgabe ist es ja auch, dafür zu sorgen, dass dieser Naturpark erhalten bleibt. Was darf man hier, was darf man nicht im Naturpark?
Also ganz klar ist es so, dass halt die Leute zum Teil mit den Autos bis reingefahren sind in die Schutzgebiete, dort Picknick mitten im Naturschutzgebiet gemacht haben. Und das sind natürlich Sachen, die überhaupt nicht gehen. Also auf jeden Fall, man muss natürlich die Schutzgebietsbeschilderung beachten. Die Schutzgebiete sind ja ausgeschildert. Also nicht die Wege verlassen in den Schutzgebieten, den Müll wieder mitnehmen. Die Hunde müssen an der Leine laufen. Kein Feuer machen.
Kein Feuer machen, ja, genau hier im trockenen Brandenburg. Jetzt hatten wir eben zwei ältere Damen, scheinbar aus Berlin, gesehen, die an dem Baum etwas sich abpflückten, einen kleinen Blumenstrauß sich binden wollten. Ist das noch erlaubt oder auch nicht?
Ja, ich sag mal, so einen kleinen Handstrauß, das kann man natürlich machen, sofern es sich nicht um eine geschützte Art handelt. Aber man muss natürlich dann auch wissen, was man abpflückt. Und das ist jetzt vielleicht nicht bei jedem so der Fall, dass er genau weiß, ob die Art geschützt ist oder nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Orchidee ausgräbt, das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Abgesehen davon, dass die im eigenen Garten dann auch nicht anwachsen wird.
Würden Sie sagen, ist dieses Gebiet hier noch so ein Geheimtipp? Man kennt ja Bad Saarow und den Scharmützelsee, vielleicht auch noch Storkow und natürlich die Seen um Berlin herum direkt. Aber hier Großschauner Seen ist ja schon etwas in der Peripherie auch von Berlin. Wie würden Sie es beurteilen?
Ich finde, also es ist sehr gut zu erreichen. Also man kann zum Beispiel auch, wenn man aufs Auto verzichten möchte, von Berlin aus mit der Bahn nach Storkow fahren, sein Fahrrad mitnehmen und dann auch hier eine schöne Runde mit dem Rad drehen. Also insofern, wir sind ja hier auch eine Region, die touristisch schon attraktiv ist und auch entsprechende Infrastruktur hat.
Sie als Rangerin kennen ja viele Orte hier. Was ist Ihr Lieblingsort in diesem Seengebiet?
Na ganz klar, der Aussichtsturm, zu dem wir jetzt laufen.
Ah, was werden wir da sehen?
Die Wasserfläche, wir haben einen schönen Blick auf die Wasserfläche und wenn wir großes Glück haben, können wir sogar Seeadler beobachten oder zur Zugzeit die Gänse und Kraniche.
Der Aussichtsturm ist frei betretbar für jeden?
Genau, der ist frei betretbar, ist aus Holz, hat sogar ein Dach, also auch bei schlechtem Wetter kann man sich da einen Moment lang aufhalten.
Nur bei Gewitter natürlich nicht auf diesen Turm gehen. Die meisten Besucher enden oder starten ihre Tour am Fischerei-Erlebnishof Kölnitz. Hier gibt es eine Ausstellung, eine hauseigene Räucherei, ein kleines Hotel, einen Hofladen und ein äußerst beliebtes Fischrestaurant. Wer da am Wochenende einen Tisch haben will, der sollte frühzeitig reservieren. Brandenburg, ein Meer aus Wäldern, ein Meer aus Seen, ein Meer aus Wiesen mit einem Blumenmeer. Ja, was will man mehr? Nur noch eins, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Tachchen schon. Aus diesem Blumenmeer erhebt sich die vollständig rekonstruierte Burg Storkow in neuem Glanz, diese älteste Burg Brandenburgs, wobei sie eher wie ein großer Gutshof aussieht. Vor mehr als 800 Jahren wurde sie gebaut. Wir schauen gleich mal rein und treffen am Eingang zunächst die charmante Silvia Bartosch von der Touristinformation, die hier in der Burg ihren Sitz hat. Und dazu ein fast schon mittelalterlich anmutendes Loblied auf diese kleine Stadt im großen Wasserreich Brandenburg.
Storkow, mein Storkow, du liebe alte Stadt, du märkische Schöne, du meine Heimatstadt.
Storkow liegt südöstlich von Berlin, ca. 50 Kilometer. Und das Besondere von Storkow, wir liegen direkt in der Mitte des Seenland oder Sprees, also das Gebiet von Berlin bis zur Oder. Sehr bekannt für die zahlreichen Wassersportmöglichkeiten, Radwege und Wandermöglichkeiten, viele Wälder. Storkow ist außerdem auch noch im Naturpark Dahme-Heideseen gelegen.
Wie würden Sie den Unterschied zu Bad Saarow sehen, dem sehr bekannten Bad, der DDR-Zeiten Erholungsort, und Storkow?
Ich sag mal, wir sind so die kleine Schwester von Bad Saarow, die dann so dranhängen, denn zu DDR-Zeiten war Storkow genauso beliebt wie Bad Saarow als Erholungsort. Wir haben auch viele Gäste, die dann von früher auch wiederkommen. Wir bieten Olandia, den großen Freizeitpark, den man in Storkow sehen kann. Wir haben die Burganlage in Storkow und wir machen eben den Gästen, die in Bad Saarow Urlaub machen, den Urlaub noch ein bisschen interessanter, weil man hier einen ganzen Tag bei uns verbringen kann.
Das kulturhistorische Ergänzen.
Auf jeden Fall, genau. Uns muss man entdecken. Und ist dann ganz überrascht, wie viele Möglichkeiten auch unsere Burganlage bietet. Also wir bieten einige kleine mittelalterliche Elemente. Man kann sich über die Eiszeit informieren.
Was ist Ihr Lieblingsort hier in Storkow?
Mein Lieblingsort ist der Platz hinter der Burgmauer, weil man sich da ganz in Ruhe hinsetzen kann. Man kann die Wasserbüffel beobachten und sitzt dann am Fuße einer 800 Jahre alten Burg, hat dann die warmen, dicken Burgmauern im Rücken. Und das Einzige, was manchmal stört, sind die Mücken. Wir sind ja auch eine Storchenstadt und unsere Störchen, denen fällt es manchmal ein bisschen schwer, hier Nahrung zu finden, weil die Flächen nicht mehr so freigehalten werden. Und unsere Wasserbüffel helfen uns dabei, also die fressen die Wiesen runter und durch die Trittflächen sammelt sich Wasser und dort sammelt sich dann allerhand Getier. Ein Storchenpaar, was am Marktplatz nistet, kann dann immer rüberkommen für morgens, kann sich hier satt essen und wir haben von den Büffeln leckeres Fleisch, was man dann auch hier bei uns erwerben kann. Oder man kann einfach diesen riesigen, gutmütigen Tieren zuschauen, wie sie in aller Ruhe den Wanst vollschlagen, sich dann hinterlegen. Und das passt auch zum Urlaub. Ganz entspannt hier auf den Wiesen sitzen, zuschauen und einfach die Stille genießen und den weiten Blick über die Wiesen.
Storkow, mein Storkow, du liebe alte Stadt, du märkische Schöne, du meine Heimatstadt.
Storkow, oh Storkow, mit dem launigen, lustigen Lutz Werner. Er spielt für Kinder gerne mal den grünen Lutz und macht deswegen die Führungen durch die Burg so unterhaltsam. Denn diese Burg, sie bietet allerlei überraschende Ausstellungen. Auch diese Jungs waren schon hier.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit.
Die Pudis haben hier nach 2009, also nach der 800-Jahr-Feier von Storkow, 5 Jahre ihr gesamtes Hab und Gut hier oben ausstellen dürfen auf der Galerie in Storkow. Und nach 5 Jahren waren die Pudis dann sozusagen durch. Die haben mal wieder eine Rockerrente beantragt und sind dann in Ruhestand gegangen. Aber die können ja nicht aufhören, weil sie einfach auch gut sind. Und dann muss man nochmal den Hut vor den Pudis ziehen. Ihr gesamtes Zeug, wir wussten nicht wohin damit, haben sie dann der Kinderkrebshilfe gestiftet. Also wirklich 1A. Dann hatten wir verschiedene Naturausstellungen, Fotoausstellungen. Dann gab es eine besondere Ausstellung zur Geschichte der Toilette, also wie man Geschäfte macht. Die Toilettenausstellung mit dem drastischen Titel drauf geschissen war echt ganz besonders. Und wir hatten noch nie 2-malige Verlängerung der Ausstellung und 5-stellige Besucherzahlen. Also wie Geschäfte gemacht werden, Interessierte groß und klein von nah und fern.
Man muss eben wissen, wie man Leute bindet an Ausstellungen. Wenn man nur Mittelalter macht, nicht so. Aber wenn es etwas ist, was mit Lebensbezug auch heute aktuell zu tun hat, kann es fesseln.
Absolut. Und wir haben natürlich auch entsprechend gut ausgebildete Touristiker bei uns auf der Burg.
Es ist ja mehr als eine Museumsburg. Man hat ganz, ganz viele aktuelle Bezüge bei Ihnen. Ich sehe gerade im Hintergrund Fußbälle mit der Aufschrift Russia 2018, also Fußball-WM 2018 im geliebten Russland.
Jawohl. Naja, ob so beliebt ist, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben in jedem Falle unsere Beiträge Beiträge für deutsch-sowjetische Freundschaft bezahlt zu DDR-Zeiten.
DSF.
Jawohl, hier weiß jemand Bescheid. Ja, aber die Sache, wir können ja gerne mal hingehen, verdanken wir unserem Original Didi. Und ich vermute, die meisten von Ihnen gucken Tour de France und da ist der Verrückte, der immer den Teufelslappen da kurz vorm Ziel abholt. Das ist ein Storkower Bürger. Eigentlich kommt da ein Dorf weiter aus Kolpin. Didi ist ein echtes Original. Der wollte mal Rennfahrer werden. Irgendwann machten wohl die Knie nicht mehr mit und dann hat der verrückte Hund angefangen zu bauen. Der hat das kleinste Tridem. Da könnten wir also mit noch einem ausgewachsenen Mann drauf fahren. Er hat das kleinste Fahrrad und das größte Dreirad und er hat insgesamt wohl hier in meiner Ausstellung 17 Einträge ins Guinness Buch der Rekorde und ja, er ist einfach ein echtes Original und wir wünschen ihm noch viel, viel gute Ideen.
Dann sehe ich hier MM, Messe der Meister von morgen nicht, sondern die Messe in Leipzig. Ist ja auch alles Ostalgie, was hat es damit auf sich?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also immer wenn irgendein Ereignis ist, dann bastelt Didi, sagen wir mal lieber so, kreiert er irgendwas, als Michael Jackson gestorben ist. Kam Didi an, ein bisschen die Gesichtsfarbe verändert, eine große schwarze Perücke, so kam er vor hier etlichen Jahren, mit einem riesen Dreirad angefahren und das Vorderrad bestand aus der goldenen DVD.
Sie haben sehr viel über die Natur hier, wir haben so einen Rundumblick über die Region, aber eben auch zeitbezügliche Sachen.
Ja, beispielsweise Storkow Militärgeschichte. Wir haben die KVP, also 49 gegründet, 56 zu NVA umgewandelt und dann hat uns ja später die Bundeswehr hier übernommen in Storkow und wir sind froh, dass wir immer noch Garnisonsstadt sind. Die Soldatinnen und Soldaten, wie man so schön sagt heute, die leben bei uns, die tanken bei uns, also sind wirklich auch ein wirtschaftlicher Faktor und ein Freundesfaktor. Also ich möchte sagen, wir haben zur Bundeswehr Stadt Storkow und Bundeswehrstandort Storkow-Mark, Kurmark-Kaserne. Wir haben ein inniges, gutes Verhältnis.
Lutze Werner im Radioreiserundgang über die Burg Storkow mit Ausstellungen auf drei Ebenen. Und da gibt's noch einiges zu bequatschen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus dem Wasserreich Brandenburg. Und nun noch einmal Bühne frei für die große, unvergessene, für die einzigartige Lutz-Werner-Show in der Burg Storkow.
Wir haben den Attentäter Tschech. Der hat um 1840 in Storkow das Amt des Bürgermeisters bekleidet und hatte irgendwann aus verschiedensten Gründen, ich sag's mal mit Verlaub, die Schnauze voll von Storkow und hat dann Gewerbe in Storkow hingeschmissen, ist zum König Friedrich Wilhelm Nr. 4 nach Berlin und wollte da wohl eine Arbeit bekommen, die er nicht bekommen hat. War wohl auf die preußische Führung derart sauer, dass er ein Attentat auf den König verübte. Er ging im Jahre 1844 zum Schloss und schoss auf den König und auf die Königin. Obwohl er ein gedienter Offizier war, nun macht man auch ein Attentat nicht alle Tage, hat er wohl im Handgelenk gezittert und in den Knien wahrscheinlich auch, schoss auf den König, schoss auf die Königin, traf beide nicht. Aber Berliner Spottmaul hat ihm ein schönes Gedicht gewidmet. Ich zitiere bloß eine Strophe, hatte jemals jemand so viel Pech als der Bürgermeister Tschech, dass er solch einen dicken Mann auf drei Schritt nicht treffen kann. Trifft stattdessen die Königsmutter durch den Rock ins Unterfutter.
Sie haben ja hier Sport gemacht in dem Raum hier.
Wir waren unten im Rittersaal, da war unser Sportsaal.
Mit Boxspringen und alles,
ja. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, der kleine, dicke Sportlehrer ließ uns immer im Kreis wie Zirkustiere laufen, dass wir nicht so kalt sind. Gab natürlich keine Heizung da drin. Und die Elemente, Sie werden sich erinnern, bei Sturm mussten wir immer auf den Boden, kamen wir hoch, war die Handfläche voll Splitter. Deshalb heißt er bei den alten Storkowern auch Splittersaal, der gute alte Rittersaal.
Das war mit so einem Tambourengang wahrscheinlich draufgeschlagen hatte. Ja.
Genau. Er hat sich wenig bewegt, ja, und wir mussten immer außen rumtraben.
Und Drillmaster.
Genau. Wir haben in Storkow einen Schulneubau und es ist belegt, es ist der erste Schulneubau nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar im demokratischen Sektor. Die DDR war einen Monat alt. Im November 1949 wurde diese Schule in Storkow-Karlslust, also einem Ortsteil, eröffnet. Und diese Schule gibt es heute noch. Heute ist sie nicht mehr die Kurt-Steffelbauer-Oberschule, sondern die Europaschule.
Das war damals sicher noch nach diesem Neulehrerprinzip. Also der Lehrer hat 3-4 Tage Vorsprung, liest sich ein und erzählt das, was er damals wusste, seinen Schülern weiter.
Ich habe ja die Gnade der späten Geburt. Neulehrer hat man auf uns nicht mehr losgelassen, aber ich kenne eine Neulehrerin, eine alte Dame inzwischen, und die sagte mir, der NS-Lehrkörper wurde in der SBZ, also sowjetisch besetzten Zone, zukünftige DDR, restlos außer Dienst gestellt. Und dann kam eben, wie erwähnt, eben die Neulehrer. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben also nachweislich die erste in der DDR gebaute Schule. Und nebenan steht die sogenannte Würfelschule. Im April 1989 sehr wahrscheinlich als einer der letzten Schulbauten in der DDR eingeweiht worden. Und die beiden stehen nebeneinander.
Das ist ja wirklich deutsch-deutsche Geschichte auch, die man erlebt.
Absolut.
Und wenn man hier als Besucher kommt, kann man auch so eine Führung mit dem tollen Lutz Werner hier bekommen?
Also so viel Lorbeeren, vielen Dank. Man kann natürlich unten in der Touristinfo anfragen, ich möchte eine Führung, ich möchte eine lustige Führung, dann sind Sie bei mir ganz richtig. Sie können natürlich auch eine ganz ernsthafte Führung bekommen. Also wir begrüßen alle Gäste und eine Führung hat ja immer so diesen angestaubten Touch, herrje, aber mein Motto ist unterhalten, nicht belehren. Und die Leute bedanken sich, dass ich die nicht mit Jahreszahlen traktiere, sondern mit lebendigen Geschichten aus unserer kleinen märkischen Stadt.
Mir ging es nämlich auch so, hier im Programm stand Führung durch die Burg Storkow, 39 bis 10:30. Ich dachte, oje, hast ein Smartphone dabei? Und dann kamen sie daher.
Ja, ist schön, ja. Jawohl. Ja, also Gästeführung macht einfach Spaß und ich habe verschiedenste Arbeiten und wie man heute sagt, Jobs gemacht. Und das ist jetzt eine Arbeit, die mir endlich mal endlos Spaß macht.
Was haben Sie früher gemacht?
Also ich habe mal irgendwann Facharbeiter für Schweißtechnik gelernt. In der DDR bekam jeder Junge und jedes Mädchen garantiert eine Lehrstelle und ich wusste schon nach einem halben Jahr, das ist nicht das, was ich machen wollte. Aber Mutter hat immer gesagt, was du angefangen hast, machst du zu Ende. Und so sind wir alle irgendwie Facharbeiter geworden. Und wenn wir Klassentreffen haben, die wenigsten machen noch das, was sie mal wirklich gelernt haben. Das ist natürlich so. Und wenn ich dran denke, wir haben dieses Jahr 50 Jahre Einschulung plus 6, denke ich, wir sind noch ganz schön flott, aber wir sind schon über den Berg. Wir haben schon Bergfest.
Aber immer noch die Hälfte vor uns,
ja? Jawohl, das auf jeden Fall.
Ja, wir sind auch fast über den Berg, aber nur in dieser Schau. Denn auch in Brandenburg bieten wir wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Eine Radioreise geht zum Beispiel nach Potsdam. Und gar nicht so weit von der Nordgrenze Brandenburgs entfernt liegt ja die wunderschöne Mecklenburgische Seenplatte. Auch hier haben wir einiges im Angebot. Und Berlin sowieso. Mit Radioreisen ins grüne Berlin, auf den Spuren von Babylon Berlin. Wir reisen ins Alt-Berlin, sind auf einer Mauerreise unterwegs und bieten außerdem Bauhaus in Berlin sowie auch neue trendige Locations in Spree-Athen. Wir erzeugen Bilder im Kopf und bieten gern den Abgleich an www.radioreise.de, denn hier gibt es nicht nur die Podcasts, sondern auch viele Bilder unserer Touren in den Blogs www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Noch mehr Bilder gibt es bei Instagram und bei Facebook. Na dann, lassen wir den roten Adler fliegen aus dem Brandenburg in die große, weite Radioreisewelt. Goodbye, ciao, adios, hey, gülügül, a wiederloge, ayuwamba, bis wiedrange, servus, marhaba und shalom und tschüssi, macht's gut, Nachbarn, bis dann.
Silvia Bartusch verabschiedet sich recht herzlich und dankt für Ihren Besuch.
Jennifer Ehm ist mein Name vom Tourismusverband Seenland oder Spree und wir freuen uns natürlich, wenn Sie zahlreich ins Wasserreich Brandenburgs kommen.
Mein Name ist Frank Schaal und dieser Ort ist was ganz Besonderes. George Clooney muss ja schon recht gehabt haben. Er war bei unserem Museumspark in Rüdersdorf und hat ein paar Szenen für Monument Man hier gedreht. Also da ist für jeden was dabei.
Ich bin Fine Schulz und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr in unsere Region vorbeischaut und den 66-Seen-Weg lauft.
Ich bin Stine Danziger und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann hier am Kalksee einmal begrüßen dürfen.
Ich, Ellen Ruse, ich möchte mich bedanken, dass ihr mir zugehört habt und hoffe, dass ich euch Lust gemacht habe auf das eine oder andere Picknick oder vielleicht treffen wir uns an einem unserer Schlossparks wieder.
Lutz Werner wünscht allen FF viel Vergnügen, wie wir Brandenburger und Berliner sagen. Kommen Sie uns gerne mal besuchen. Es gibt hier viel zu sehen und zu erleben. Alles Gute.
Hallo, hier ist nochmal Theresa Schwalbe und ich freue mich, wenn wir Sie hier als Rehenscheid im Naturpark begleiten dürfen.
Ich bin Angela Grabley und ich freue mich, dass Sie mich heute begleitet haben auf unserer Tour durch Bad Saarow. Und ich verabschiede meine Gäste gerne mit einem Spruch aus dem Gästebuch des Sanatoriums Eibenhof. Da hat nämlich einer gelernt, haste nie und raste nie, sonst haste die Neuraste nie. Und ich glaube, das gilt damals wie heute. Es war übrigens aus dem Jahr 1921.
Na dann, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.